Das ist kein Import-Profi, wie man vermuten mag, sondern ein gutes, junges, deutsches Talent, 19 Jahre, ein Forward über 2 Meter groß.
Wir sind in der Offseason, wir sind in der Frühschicht und deswegen wünsche ich euch erstmal einen guten Morgen mit leicht verheizter Stimme und sage, die Geschichte aus dem Paulanergarten, die kommt heute von Robert. Ich grüße dich.
Au, oh, Stacki, je früher der Morgen, umso schlechter die Witze, oder? Aber ich glaube, bei Ruppi in Hamburg bimmelt das Telefon schon wieder. Da, glaube ich, sind wir schon schnell in der Folge drin, wenn wir in Richtung Transfers, Wechselgeschehen in der BBL
bringen. Das war sogar ein angekündigter Neuzugang, also so weit sind wir gar nicht weg.
Geil, dann kannst du ja nachher direkt hier on-air live raushauen. Wir sind am Dienstagmorgen. Grüß dich erstmal, Ruppi, schön, dass du mit dabei bist.
Schönen guten Morgen.
Wir sind hier am Dienstagmorgen dieses Mal. Wir haben ja gesagt, in der Offseason sind wir ein bisschen variabler für euch.
Stacki ist sehr zufrieden, dass wir früh es aufnehmen.
Ja, ich bin absoluter Morgenmensch und freue mich sehr, dass wir früh morgens dienstags aufnehmen. Es stört mich gar nicht, montagabends bis um 1 Uhr dran zu sitzen. Also wirklich, aber morgens ist für mich Katastrophe. Ich habe noch nicht mal Kaffee getrunken, nichts. Also von daher sind die anderen beiden heute besser gelaunt. Nein, das.
Also wir halten fest, Stacki ist noch nicht im Tag angekommen, aber bist du schon in der Offseason angekommen, Stacki?
Ich bin schon in der Offseason angekommen. Zumindest was den Basketball angeht, arbeitstechnisch noch überhaupt nicht, weil ich auch viel Fußball mache und entsprechend mit der Europameisterschaft noch ein bisschen was zu tun hatte. Von daher noch keine Offseason, aber bei uns geht's um Basketball und darum soll es jetzt auch weitergehen. Damit erstmal sportliches Willkommen, Big Post Game präsentiert von Tipico. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, dass ihr uns ein bisschen lauschen möchtet, natürlich auch in der Offseason. Und wir haben heute einiges an Programm für euch. Wir schauen noch einmal zurück auf die BBL-Saison und zwar mit 2 kleineren Kategorien, die wir uns überlegt haben. Wir sprechen einmal über die All-Starting Five der deutschen Spieler. Wir hatten ja letztes Mal die All-Starting Five der Saison, die jeder für sich aufgestellt hat. Dieses Mal gibt es also die der deutschen Spieler in unseren Augen. Ihr habt da fleißig mitdiskutiert, das fand ich sehr, sehr interessant. Wir haben viele Nachrichten bekommen, auch von BBL-Spielern übrigens, von mehreren, wie die es sehen, wer dessen Starting Five war, kann man das so sagen? Ja, egal. Das machen wir also heute, die All-Starting Five der deutschen Spieler. Dann gibt's die Gewinner und Verlierer in unseren Augen der BBL-Saison oder überhaupt der Basketball-Saison im europäischen Bereich. Und später kriegt ihr dann natürlich ein ausführliches Transfer-Update, was in der letzten Woche passiert ist und was vielleicht in Zukunft passieren könnte. So, das mal bis hierher. Und dann würde ich sagen, wir starten mal rein, oder Jungs? All-Starting Five oder ja, All-Year-Starting Five deutscher Spieler. Sollen wir damit anfangen?
Big Starting Five.
Perfekt. Ja, dann leg doch mal vor. Vielleicht hat Robert wieder ein heißes Händchen à la Tyler Nelson für uns vorbereitet.
Ja, also da muss ich mich schon noch mal rechtfertigen. Also einen Spieler, der solche Zahlen auflegt, 50, 40, 90 wirft, dem hier komplett so die Eignung für eine All-Season-Starting-Five abzusprechen.
Macht sein neuer Trainer doch auch.
Ja, wird sich zeigen, ob das eine gute Entscheidung ist. Also ich fand Tyler Nelson einen sehr, sehr guten Spieler im System der Seawolves. Ja, aber Ruppi, ich glaube, du darfst heute mal mit den Hot-Takes vorlegen, nachdem du dich bei den Import-Profis oder ohne Beschränkung ja sehr in Sicherheit gewogen hast. Hier mal deine Bühne für die All-German-Starting-Five dieser Saison.
Ja, ich definiere das auch als All-German-Starting-Five der Saison und nicht All-German-Hot-Take-Starting-Five. Aber vielleicht seid ihr ja trotzdem nicht ganz meiner Meinung. So simple war, ich hatte ihn in meiner Starting-Five der kompletten Saison mit allen Spielern. Dementsprechend ist er natürlich auch in der deutschen Starting-Five ist Kevin Yebo. Und einer, der den Cut nicht ganz geschafft hatte, weil er ein paar Spiele zu wenig absolviert hat. Ich weigere mich, ihn jetzt nochmal rauszukatten. Von daher ist für mich auch Johannes Thiemann absolut gesetzt in der Starting Five. Also wir haben ja 2 Big Men, Johannes Thiemann, Kevin Yebo, die sind klar. Dann muss man ja sagen, bei der Recherche habe ich schon gemerkt, wie deutlich wir Frontcourt-lastig sind, was deutsche Spieler in der BBL angeht. Also wer ist denn der erste richtig gute Point Guard deutscher Bauart, der euch einfällt? das braucht ein bisschen. Das sind dann so, Malte Delo kommt in den Sinn, der das zeitweise übernommen hat und das
Isi Bonga, mal, der so zeitweise übernehmen
genau, musste. Genau, nicht mal so Point Guards von Haus aus.
Nick Weiler-Bepp.
Tommy Kleppers kann man dann reinwerfen, der eigentlich Österreicher ist.
Nick Weiler-Bepp, wenn wir schon beim
aber das sind alles
eingebürgerten Spielern sind.
Aber das genau. sind schon alles Zweitpositionen. Also das ist kein, genau. da ist kein reiner Point Guard mit dabei.
Ganz genau, ganz genau. Dementsprechend spiele ich letzten Endes auch ohne Point Guard und ohne Ballhändler, sondern habe mich dann eben für Backcourt und Frontcourt entschieden. Und weil einfach zwei Guards dann doch so deutlich über den anderen Guards schweben, dass ich es jetzt albern gefunden hätte, da auf fünf Positionen auszuweiten. Also Malte Delo wäre mein Sixth Man sozusagen. Der hat im Playoffs ja auch ordentlich aufgedreht. Schafft dann aber nicht ganz den Cut gegenüber Joel Aminu, der eine absolute Breakout-Saison hatte, Wahnsinnsschütze ist, Superscorer, mitentscheidend für den Erfolg von Rasta Fechter. Und an Andi Obst kommt man eigentlich auch nicht vorbei. Ich meine, das ist der beste Shooter Europas, mutmaßlich vielleicht sogar der Welt. Und ich glaube, es sagt einiges über seine Standards aus, wenn wir jetzt uns hier hinstellen und sagen, ja, es war eine etwas schwierige Saison für ihn zeitweise. Die war immer noch richtig, richtig gut. Und ich glaube, 98% aller deutschen Spieler und wahrscheinlich 95% aller Spieler insgesamt wäre froh, eine solche Saison zu haben. Und auf dem Wing war es für mich knapp zwischen Karim Jallo und Isaac Bonga. Hab mich dann für Karim Jallo entschieden, aufgrund der Anzahl der Spiele und der Anzahl der Minuten, die beiden gegangen sind. Das ist natürlich wieder das Problem der Bayern-Spieler, dass sie in der BBL tendenziell eher etwas weniger spielen, weil viel rotiert wird. Aber es ist ja eine Starting Five der BBL und nicht eine Starting Five der BBL und Euroleague inkludiert. Von daher Karim Jallo. Also nochmal zusammengefasst, Andi Obst, Joel Aminu, Karim Jallo, Johannes Thiemann, Kevin Jebo.
Okay, dann Robert.
Ist zumindest Joel Aminu so ein Semi-Hot-Take, Rupi?
Nö, den finde ich gar kein Hot-Take.
Na, siehst du, ich fand Tyler Nelson auch kein Hot-Take. Der ist ja. in der gleichen Kategorie wie Andi Obst. Das ist der zweite 50-40-90-Spieler. Ja, wenn man da sagt, na, die Saison war so lala bei den Quoten. Ja, also ich habe auch Andi Obst. Ich gehe mit Isi Bonga auf der 1. Hat mir in den Playoffs gut gefallen als Spielmacher. Bonga Obst auf dem Flügel. Ja, ist natürlich relativ langweilig. Ursprünglich notiert hatte ich mir tatsächlich auch Jallo, Thiemann, Jebo für die restlichen drei Positionen. Die sind schon sehr naheliegend. Ich würde auch gern Nils Giffey noch ins Rennen werfen. Hm. Der deutsche Spieler mit dem besten Plus-Minus-Wert. Oh. Irgendwie wenig überraschend, weil wenn der auf dem Feld steht, passiert meistens was Gutes.
Allerdings ich hatte Nils Giffey auch mal nachgeguckt und hatte gedacht, könnte ich mir gut vorstellen, mit reinzustellen, hat aber nur in Anführungsstrichen eine Effektivität von 7,8, liegt damit nur auf Platz 36 innerhalb der deutschen Spieler ligaweit. Also deswegen hatte ich mich dagegen entschieden zum Beispiel.
Spielt auch nur 18 Minuten im Schnitt, aber ist auch wieder, was die Quoten angeht. 57% Zweier, 46,6% Dreier. Das ist schon die Verlässlichkeit in Person, aber ich glaube, da ich ja mich nicht hier zu weit aus dem Fenster lehnen darf, sonst werde ich von Rupi wieder gedisst, gehe ich dann auch auf den übrigen drei Positionen mit Karim Jallo, Johannes Thiemann und Kevin Jebo.
Ah, herrlich. Sag das bitte nochmal auf Bayerisch, gedisst.
Gedisst?
Jetzt im leichten Unterton, das klingt einfach geil. Robert, schön, dass du mit dabei bist. Du darfst deine...
Blöd von der Seite angemacht.
Nein, du darfst deine Hot Takes hier immer, die sind immer herzlich willkommen. Da können wir auch drüber diskutieren. Ich habe nämlich für euch auch einen
Hot Take mitgebracht. Jetzt du.
Genau.
Ja,
jetzt ich starte du. Übrigens auch mit Isi Bonga auf der 1, weil der auch im Effektivitätswert brutal gut war in dieser Saison. 11,8, das ist Platz 6 innerhalb der deutschen Spieler. Und weil man ihn eben auch so flexibel einsetzen kann. Dann bin ich übrigens bei Ruppi mit Joel Aminu. Wir haben uns die unabhängig und davor übrigens notiert. Das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwas mitgeschrieben hätte bei Ruppi. Joel Aminu auf der 2, weil der eine brutal gute Saison gespielt hat für Fechter. Absolute Breakout-Saison, wie du es auch schon richtig gesagt hast, Ruppi. Dafür lasse ich übrigens Andi Obst hinten runterfallen. Es tut mir sehr weh, aber ich fand, dass Bonga und Aminu, ja, vielleicht ist Aminu da die, wie soll ich sagen, diese Breakout-Saison tut ihm da gut. Dann haben wir Karim Jallo bei mir auf der 3, der auch da in der Effektivität brutal war, der zweitbeste deutsche Scorer in der Liga war. Also auch der hat es sich verdient. Übrigens bei Bonga, wollte ich nur mal ganz kurz noch mit einstreichen oder mit dazu sagen, der hat auch eine unfassbare Trefferquote von draußen gehabt, fast 44% von der Dreierlinie. Hm. Genau, also haben wir Bonga, Aminu, Jallo. Auf der 4 habe ich dann Tim Schneider. Ist vielleicht mein Hot Take.
Nö, finde ich gar nicht so verkehrt.
Weil der ist nämlich
drüber nachgedacht, der hat eine mega Saison gespielt.
Und im richtigen Moment eingesprungen, als JT nicht da war, hat 33 BBL-Spiele auf dem Buckel, hat fast 10 Punkte im Schnitt gescored, dazu 4,3 Rebounds, fast 42% Dreier geworfen, insgesamt fast 59% aus dem Feld geworfen und eine Effektivität von 11,8, was dann, lass mich nicht lügen, Platz 8 ist, 11,6 und damit ist er auf Platz 8, also 0,2 schlechter als Bonga. Der hat wirklich extrem viel gemacht, hat Alba bis ins Finale gecarried, deshalb für mich in der Starting 5 und übrigens vor Thiemann, und da haben wir schon besprochen, im Frontcourt ist Überangebot da, was wir vom Backcourt nicht sagen können, aber im Frontcourt ist absolutes Überangebot da. Ansonsten neben Tim Schneider natürlich noch JT, klar, habt ihr schon genannt, aber auch Mateo Šerić, der ist bei mir rausgeflogen, weil er einen Plus-Minus-Wert von minus 7,9 hat und mit seiner Mannschaft abgestiegen ist. Ansonsten hat er aber eine brutale Saison gespielt, mit fast 12 Punkten im Schnitt, auch bei guten Trefferquoten. Aus dem Dreierbereich vielleicht nicht ganz so, aber ansonsten richtig gute Quoten, und auch der hat seine Mannschaft auf den Rücken genommen und sie versucht da noch in der Liga zu halten. Also der wäre, glaube ich, auch noch ein Take gewesen. Und Martin Bräunig, auch der hat eine brutale Saison gespielt. Das läuft für mich, finde ich, so ein bisschen unterm Radar. Auch der hat mit 11,5 Punkten, 5,2 Rebounds dazu eine richtig gute Saison gespielt. Auch da ein extrem hoher Effektivitätswert, den er geliefert hat. Also auch der wäre da irgendwie noch im erweiterten Kreis. Genauso wie Malte Delo, wie du es schon richtig gesagt hast, weil der halt hinten raus richtig krass aufgedreht hat. Ansonsten, sag mal, von der Effektivität her und von den Zahlen her nicht ganz so überzeugend, aber wir hatten die Problematik mit den BBL-Teams, die Euroleague spielen, ja schon mal angesprochen. Und auf der 5, ja klar, Kevin Yebo, bester Scorer der Liga mit deutschem Pass, 17 Punkte, 5,4 Rebounds, 1,2 Assists, Effektivität von 16,8. An dem führt kein Weg vorbei. Hättet ihr noch einen zweiten Big Man, den ihr spielen würdet? Und wenn ja, wen? Das würde mich noch interessieren.
Ich fand Philipp Stanic auch ganz gut in Bamberg. Ich finde, der hat sich sehr gut entwickelt dort. War ja oft so ein bisschen noch so ein roher Spieler, der sehr viel über die Füße kam, so ein bisschen mit Kraft agiert hat. Und ich finde, das hat er ganz gut kanalisiert. Also so ein klassischer Center eigentlich, der von außen überhaupt nicht wirft. Ich glaube, keinen einzigen Dreier genommen in der gesamten Saison. Dafür wirklich so der Typ Brecher unterm Korb, zweistellig gescored im Schnitt. Fand ich auch, hat eine sehr gute Saison gespielt in Bamberg.
Ruppi, hättest du noch ein, zwei? Weil da sind wir wirklich krass besetzt auf diesen Big Man-Positionen.
Wir sind da super tief besetzt, was die Positionen angeht. Ich weiß nicht, ob im zweiten Big Man, aber jemanden, den ich schon noch, also mit Abstrichen kann man jetzt irgendwie, wenn man jetzt so eine Second Starting Five oder Third Starting Five, kann man, glaube ich, mit Eddie Eligin nicht viel verkehrt machen, aber jemand, der noch gar nicht erwähnt wurde, ist aus meiner Sicht Nico Tischler, der auch eine Top-Saison gespielt hat. Breakout kann man bei den Tischler-Zwillingen gar nicht mehr sagen, aber das nochmal auf einem besseren Level bestätigt, also Chemnitz hat den geholt, so das sagt ja eigentlich alles, wie gut der gespielt hat dieses Jahr.
Finde ich auch.
Und Brandon war nicht viel schlechter.
Finde ich auch übrigens extrem interessant mit Chemnitz, denn ich hätte jetzt auch als erstes noch gesagt, dass Eddie Edigin dann auch mit rein muss. Auch der hat richtig gute Zahlen geliefert dafür, dass er unter 20 Minuten gespielt hat. Gute Trefferquoten, hat sich da extrem entwickelt in alle Richtungen, 5,7 Rebounds zu 8,1 Punkten, 11,4 Effektivität, also auch da innerhalb der Top 10. Den hat Chemnitz sich geholt und eben Nico Tischler. Also die schauen schon ganz genau drauf, was sie da an Spielern holen, Potenzial holen. Und natürlich können sie es auch bezahlen, das muss man auch dazu sagen. Und noch einer, den wir, glaube ich, bisher hinten runterfallen haben lassen, apropos Breakout-Season, Johann Grünloh. Auch der ist, wäre, also klar, bei der Konkurrenz schwierig, aber er ist der 11. höchste bei der Effektivität bei den deutschen Spielern. Das muss man auch sehen. Krass. Also 11,2 Effektivität, 6,6 Punkte, da wird er sicherlich noch ein bisschen dran schrauben, aber bei einer Zweiertreffer oder bei einer Trefferquote aus dem Zweierbereich von fast 70%, 5,5 Rebounds dazu, also auch Johann Grünloh wäre da in so einer Second Starting Five, glaube ich, absolut einer, auf den man da zählen könnte, / müsste.
Vor allem bei ihm war ja zu Saisonbeginn noch gar nicht mal so klar, welche Rolle er im BBL-Kader spielen würde.
Eigentlich keine,
genau. Da war so die Diskussion, ja, hauptsächlich Pro A und dann vielleicht mal in der BBL ein bisschen reinschnuppern. Der hat sich so schnell dort akklimatisiert auf diesem Niveau. Da bin ich sehr gespannt, wo die Reise hingehen wird.
Ja, ebenfalls. Okay, also meine Starting Five, um es kurz zu machen, Bonga, Aminu, Jallo, Schneider und Yebo. Haken dran. Das war also die Starting Five. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter zu unserer Kategorie Gewinner, Verlierer. Da kann man alles reinpacken. Da kann man also Spieler, einzelne Spieler reinpacken. Da kann man Organisation reinpacken. Da kann man die Liga reinpacken. Da kann man alles reinpacken. Auch so ein bisschen im BBL-Kosmos natürlich bleiben wir. Habt ihr da für jede Kategorie mindestens mal eine?
Ich würde es mal ein bisschen globaler fassen. Also kann jetzt irgendwie klassisch natürlich Otis Livingston Gewinner und Tübingen Verlierer oder Kreisheim oder sowas. Ich würde es so ein bisschen in Richtung Gesamtorganisation mal machen und für mich einer der Gewinner, was sich jetzt auch im Sommer zeigt, ist Rasta Fechter. Wenn man schaut, wo der Verein herkommt und wie er sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat, dann ist allein das sportliche Ergebnis schon mal schwer beeindruckend. Also als Aufsteiger ungefährdet in die Playoffs gekommen, hochverdient, Chemnitz eine gute Serie geliefert, über die Saison hinweg immer wieder für Höhepunkte geliefert, gesorgt. Aber was ich eigentlich eben bemerkenswert finde, ist, dass Rasta Fechter mittlerweile in der Lage zu sein scheint, einfach jedes deutsche Talent an sich binden zu können, was irgendwie von Interesse ist. Also wer nicht nach Braunschweig geht, geht nach Fechter gefühltermaßen. Also wie viele Spieler von Alba Berlin sind alleine kürzlich nach Fechter gewechselt? So, jetzt ist Linus Ruf auch wieder noch dahin gegangen. Und das zeigt, dass sie da richtig gute Arbeit leisten, mit Gerrit Kersten-Thiele wahrscheinlich an vorderster Front oder so als der Posterboy von Rasta Fechter, was das angeht. Aber das finde ich schon bemerkenswert, dass ein solcher Standort, der so ein bisschen als Kultstandort vielleicht mal gegolten hat, weil es eine kleine Stadt ist, vielleicht auch als grauer Maus-Standort, dass der in der Lage ist, einfach die Top-Talente regelmäßig an Land zu ziehen, gut auszubilden, weil das sind ja auch fast ausnahmslos Erfolgsgeschichten, und dann trotzdem gleichzeitig auch sportlichen Erfolg zu haben, der jenseits davon ist, dass man irgendwie als 14. solide den Klassenerhalt schafft. Da, finde ich, hat sich Fechter über die vergangenen Jahre hinweg wirklich zu einem großen Gewinner entwickelt.
Kannst du vielleicht ganz kurz für alle, die die Hintergründe nicht so ganz kennen, erklären, warum es Fechter aktuell schafft, Fechter aktuell schafft, diese ganzen jungen Talente zu holen?
Ja,
ich meine, als erstes ist das jetzt nicht der attraktivste Standort. Wenn ich sage, ich wechsle nach Fechter, dann fragt jemand, warum wechselst du in die niedersächsische Tiefebene, wo es nichts gibt?
Also einerseits haben sie einfach sehr, sehr gute Trainingsbedingungen. Also mit dem ganzen Jugendunterbau, der da ist, mit NBBL, JBBL, mit Möglichkeiten, die Halle regelmäßig zu nutzen, mit einer sehr, sehr guten Anbindung, was das geht. Einen recht großen Playerpool auch für diese doch kleine Region, auch im jüngeren Bereich mit Quakenbrück zusammen, das Ganze, das finde ich auch mal wieder beeindruckend. Das ist eine Region, wo max gefühlt 100.000 Menschen leben und die spielen Jahr für Jahr in einem Top 4 aller möglichen Jugendligen mit. Sie haben ein hervorragendes, sagen, Leitersystem, NBBL, eine Pro-A-Mannschaft, also sind in der Lage, sich eine Zweitvertretung in der Pro-A zu leisten, wo die Jugendlichen oder die jüngeren Spieler sehr, sehr viel Spielzeit kriegen, auf Profiniveau gegen gestandene Männer spielen können, dass einfach der Übergang in die BBL viel einfacher wird. Ein durchlässiges System, die können bei der BBL mittrainieren, die können bei der BBL auf der Bank sitzen, die können bei der BBL zeitweise auch spielen. Das ist ganz natürlich in dieses System inkludiert, dass auch jüngere Spieler dann eben auch ihre Einsatzzeiten erhalten. Um die Spieler wird sich gekümmert, offenbar sehr gut. Es gibt sehr viele Sprungbrettgeschichten von Fechter in der Vergangenheit. Also man sieht auch, wenn man da hingeht, dass das eine gute Möglichkeit ist, sich weiterzuentwickeln. Und natürlich ist auch Fechter kein Standort, der absolute Hungerlöhne zahlt. Ich glaube, das ist wirklich kein primäres, vielleicht auch kein sekundäres Argument für jüngere Spieler nach Fechter zu wechseln. Aber es ist nicht so, dass sie hier 450-Euro-Job haben, sondern das Fechter hat auch ein ordentliches Budget, das geht schon. Also das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, um dann letzten Endes doch nicht dahin zu wechseln. Aber ich würde es eher als untergeordneten Punkt einordnen.
Okay, gut. Das war nämlich noch wichtig, glaube ich, an der Stelle festzuhalten, wenn sich der ein oder andere Fan fragt, warum wechselt man denn nach Fechter? Das also die Punkte dafür. Hast du auch einen Verlierer oder hast du noch einen zweiten Gewinner?
Ja, müssen wir verlierermäßig gar nicht so weit weggehen geografisch. Und das sind für mich die EWE Baskets Oldenburg mit ihrer Entwicklung der vergangenen Jahre eigentlich komplett gegenläufig. Da ist das wirklich graue Mittelmaß eingekehrt und es gibt sicherlich zig Begründungen für Verletzungen und Pech und Co. Aber gefühlt, und das ist auch die Rückmeldung, die man so von Standorten bekommt, von Sponsoren bekommt, mit anderen Spielern spricht, gefühlt wurde sich damit ein bisschen zu lange zufrieden gegeben, dass es völlig okay ist. Gerade ist natürlich dahingehend okay, dann, dass Ruhe an so einem Standort einkehrt, dass man da jetzt nicht sich übermäßig Stress macht. Andererseits mit den Möglichkeiten, die Oldenburg hat, müsste einfach mehr rauskommen. Man kann mal einen Ausrutscher produzieren, das ist gar kein Thema. Aber wie viele Ausrutscher gab es denn jetzt? Das waren die vergangenen drei Saisons, wenn ich richtig gezählt habe. Einmal diese Saison, in der Mladen Drijenčić dann freigestellt wurde, in der sie Ingo Freier noch retten musste. Dann die erste Kajes-Saison, wo nicht viel bei rumgekommen ist. Jetzt die zweite Pedro Kajes-Saison. Da sind sie in der ersten Play-in-Runde ausgeschieden. Das ist zu wenig. Dann gab es wohl durchaus die Möglichkeit, im FIBA Europe Cup teilzunehmen. Das wurde abgelehnt, wohl weil es auch einige Sponsoren nicht wollten, die dann extra hätten zahlen müssen. Also die Anspruchshaltung gefällt mir gar nicht von den Möglichkeiten, die da bestehen. Habe eine sehr extreme Aussage unter dieser Woche gehört von einem BBL-Trainer, mit dem ich gesprochen habe. Der hat gesagt, Oldenburg muss aufpassen, dass sie nicht die neuen Frankfurt Skyliners werden. Mit guten Möglichkeiten, aber mit Fehlentscheidungen, mit Missmanagement, das finde ich einen übertriebenen Ausdruck, um das hier nochmal klarzustellen, mit einer unnötigen oder mit einer kleinen Anspruchshaltung und dass sie dann irgendwann einfach komplett runterrauschen. Glaube ich nicht, dass es so kommt, aber dass es Leute gibt mit wirklich Ahnung, also mit wesentlich mehr Ahnung als ich, die solche Thesen in den Raum stellen, zeigt mir, dass nicht alles richtig läuft, gerade in Oldenburg.
Mhm. Da kurz ein Mini-Gegenargument zumindest, dass die Fans die treuesten mit der Liga sind. Es war kein Spiel nicht ausverkauft bei den EWE Baskets Oldenburg mit 6.200, die dann die EWE Arena reinpassen in die große. Also das ist der kleine Gegenentwurf, zumindest von Fanseiten her. Aber ansonsten ist das absolut valide, was du gesagt hast. Ich glaube, das soll es jetzt auch weitergehen wieder mit der Weser-Ems-Akademie, die da jetzt ins auch mit Gebäude ausgestattet werden soll und so. Aber da bin ich zu wenig drin. Ich hatte das mal irgendwo am Rande gelesen, aber wie gesagt, nicht tief genug drin, um euch da jetzt tatsächlich was erzählen zu können dazu. Okay, gut, Gewinner, Verlierer.
Man hat sich auch gegen den europäischen Wettbewerb entschieden.
Ja, genau, FIBA Europe Cup wäre es gewesen.
In Oldenburg kein FIBA Europe Cup, sondern wieder in Anführungszeichen nur BBL in der kommenden Saison. Ja, und da glaube ich, können wir Rupi beipflichten. Also eine weitere Saison, wo man sich dann so im Mittelfeld, teilweise sogar vielleicht im hinteren Mittelfeld bewegt. Puh, weiß ich nicht.
Ja, das ist auch eine interessante Frage, glaube ich, die man sich stellen muss. Spielt man im FIBA Europe Cup mit oder nicht? Es ist ein Draufzahlgeschäft. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der Gewinner des FIBA Europe Cups bekommt 40.000 Euro. Also das ist nichts, wovon du irgendwie ganz groß deine Mannschaft finanzieren könntest. Ganz im Gegensatz zur Basketball Champions League. Aber man hat das auch bei Chemnitz gesehen, wie viel Auftrieb auch so ein internationaler Titel geben kann. Und dieser internationale Titel ist wahrscheinlich der erreichbarste für die BBL-Teams, die mitspielen, wenn wir ganz ehrlich sind. Das hat man jetzt bei Chemnitz gesehen. Zum Ende hin werden die Mannschaften schon stärker, aber wenn du da mit voller Power reingehst, dann hast du da durchaus eine Chance, einen europäischen Titel zu gewinnen. Ich glaube, auch das war eine der Entscheidungen bei den MHP-Riesen Ludwigsburg, diese Herausforderung anzunehmen und die beim FIBA Europe Cup mitzuspielen. Wie gesagt, ist ein Draufzahlgeschäft, cool. Aber du hast die Chance, einen internationalen Titel zu gewinnen.
Aber geht es im Sport nur um draufzahlen, nicht draufzahlen und Doppelbelastung vermeiden und jetzt müssen wir so viel reisen? Also eigentlich geht's, wir sind Profisport, eigentlich geht es darum, einen Titel zu gewinnen. Es ist eine zusätzliche Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen. Wie du eben gesagt hast, einer der vergleichsweise einfacheren, ohne irgendeine Leistung klein zu reden, Möglichkeiten, was zu gewinnen. Und wir haben es in der Vergangenheit gesehen, also 2010 Göttingen, dann war es 2017, 18 Frankfurt.
Davor noch jetzt der MBC übrigens, ich glaube 2004 oder was.
Genau, und jetzt Chemnitz, also das ist doch geil. Und ich finde es immer gut.
Ja, aber im Profifußball wollte ich schon sagen, Profibasketball geht es auch immer darum, und das dürfen wir auch nicht beiseite schieben,
auch klar, ja.
Geld zu verdienen.
Na klar.
Und entsprechend ist das schon auch ein Argument, dass man dann sagt, wir wollen uns da nicht in irgendwelche Ungereimtheiten stürzen. Wir wollen lieber vielleicht noch einen Spieler mehr holen, dass wir vielleicht dieses Verletzungspech dieses Mal vermeiden mit dem internationalen Bereich. Ich meine, letztes Jahr lief es für Oldenburg übrigens auch überhaupt nicht gut in der Champions League, wo sie direkt schon in der Vorrunde raus sind. Ja, also das dein Gewinner, dein Verlierer. Robert, ja. Du darfst gerne deine auspacken.
Ich habe eine Person gewählt, die man auf beide Seiten einordnen kann, sowohl als Gewinner als auch als Verlierer. Und das ist Ingo Freier.
Geil. Sehr, sehr geil.
Ich finde Ingo Freier absolut ein Gewinner, weil er es wieder geschafft hat, ein Team zum Klassenerhalt zu führen. Mit den Heidelbergern, die ersten 11 oder 12 Heimspiele allesamt verloren hatten. Da hat er es geschafft, wieder so eine Art Euphorie zu entfachen und dann wirklich Heidelberg ja zum Klassenerhalt zu führen. Und das war schon ein massiver Verdienst von Ingo Freier, dass er Carroll wieder reingenommen hat, der zu Beginn schon aussortiert war und der dann zum besten Spieler avanciert ist. Dass er Jaworski unbedingt wollte, der dann voll eingeschlagen hat auf der Point Guard Position. Also ich glaube, Ingo Freier hat einmal mehr bewiesen, dass er ein sehr, sehr guter Coach ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass er auch deutlich mehr ist als nur dieser Feuerwehrmann, wo wir dann auch auf der Verliererseite wären. Denn Ingo Freier, so wie es aussieht, wird auch in der kommenden Saison nicht in der BBL coachen. Was ich sehr, sehr schade finde. Ja. Wo wir vielleicht auch beim Thema deutsche Coaches in der Liga wären, die ja nicht so super zahlreich vertreten sind. Klar, mit Martin Schiller kommt ein neues Gesicht jetzt dazu, war das der Fechter, aber ich hätte es Ingo Freier durchaus zugetraut, auch eine gute Rolle über eine ganze Saison bei einem BBL-Team zu spielen.
Das ist also dein Gewinner und dein Verlierer?
Ja gut, Gewinner, die Niners Chemnitz, ihr habt sie schon angesprochen, ich glaube, die sind wirklich eine der Gewinnerorganisationen, weil sie eben auch was gewonnen haben, nämlich den FIBA Europe Cup, auch diesen Standard total euphorisiert haben. Da stehen die Fans hinter diesem Verein, hinter dieser Mannschaft. Und das ist schon schön zu sehen, dass wir solche Standorte haben in der Liga, wie Chemnitz, wie Vechta, auch wie Oldenburg, hin zu den Traditionsstandorten Bamberg, Ulm, die beiden Lokomotiven vorneweg, München, Berlin. Das, glaube ich, ist ein spannender Mix. Auch schön, dass Frankfurt wieder dazukommt. Also ich glaube, dass wir in der Saison 24-25 eine schöne BBL erleben
werden. Das ist also auch deine Gewinner, auf der Gewinnerseite zumindest mal. Meine Gewinner-Verlierer, ich fange mal mit dem Negativen an und hätte diese Kategorie wahrscheinlich vor den Playoffs oder diese Mannschaft, diese Organisation vor den Playoffs noch tiefer da reingesteckt. Alba Berlin, die leider müssen wir sagen, auf dem über die Saison sich nicht so entwickelt haben, wie wir das erwartet haben. Das ist aus verschiedenen Gründen dann argumentierbar. Was aber unter dem Strich bleibt, ich glaube, das ist noch viel wichtiger, ist, dass Alba international an Reputation verloren hat, auch als Ausbildungsstandort sich zu etablieren. Wie gesagt, das wurde über die Playoffs alles so ein bisschen revidiert, aber für mich nicht genug revidiert, als dass ich sagen würde, dass die nicht mehr in diese Kategorie reinpassen. In dieser Saison sind sie für mich eine der Verlierer und müssen gucken, dass sie ja da aus ihren Fehlern möglichst schnell lernen. Sie haben Glück, dass sie noch in der Euroleague sind. Sie haben Glück, dass sie nach wie vor die meisten Spieler noch haben. Wobei da ist dann die Frage, ob das Glück ist oder nicht. Oder ob man das Ganze nochmal, diesen Kreislauf nochmal von vorne starten muss. Das so ein bisschen gerade, finde ich, die Thematik bei Alba Berlin, die deshalb für mich eine der Verlierer der Saison sind, weil eben Hauptpunkt internationale Reputation, die sie verloren haben, die galten als herausragender Entwicklungsstandort und sind jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz auf diesem Level, wenn du so eine Euroleague-Saison gespielt hast. Dann möchten auch nicht alle Talente zu dir wechseln und sagen, egal wie viele Spiele wir gewinnen, Hauptsache ich spiele dort. Es geht natürlich auch, da sind wir wieder beim Thema Profibasketball, um das Gewinnen am Schluss. Das mal zu Alba Berlin und mein Take, was mir ein bisschen leid tut. Ich finde Alba Berlin einen total sympathischen Verein, aber am Ende müssen wir es in diese Kategorien einteilen. Für mich zu den größten Gewinnern, ihr habt die Niners Chemnitz genannt. Ich würde gerne noch ein bisschen tiefer gehen und Rodrigo Pastore nennen an dieser Stelle. Denn der ist für mich der Kern dieses Erfolgs in Chemnitz und man sieht an seiner Person auch, wie sich Standorte entwickeln können, wie sich natürlich aber auch er als Trainer entwickelt hat und am Schluss sogar den ersten internationalen Titel geholt hat. Der für mich einer der absoluten Gewinner, weil eben seine Spielidee sich immer Stück für Stück weiterentwickelt, mit dem Budget zusammen weiterentwickelt. Und dadurch dann dieser große Erfolg, den Chemnitz in diesem Jahr hatte, genauso zustande kommen konnte. Auch der Hype, den er da in Chemnitz erzeugt hat, das finde ich vorbildhaft für die BBL, vorbildhaft für jeden Club, der sich da irgendwie über Jahre hochspielen möchte. Der ist für mich also einer der Gewinner. Und der zweite Gewinner sind für mich die Würzburg Baskets. Und zwar aus dem Grund, weil die es geschafft haben, den Prozess um ihre eigene Halle wieder durch sportliche Leistung anzutreiben. Also da gab es ja immer diese Hallenthematik, die nicht weitergetrieben wurde, wo große Fragezeichen entstanden sind. Und je erfolgreicher die Würzburger wurden, desto mehr konnten sie auch Druck ausüben, will ich das mal sagen, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt noch nicht irgendwie zu einem großen Ding geworden, aber innerhalb der Halle gab es häufiger mal Banner. Die Fans kämpfen dafür und ich finde, das ist deutlich lauter geworden im Surrounding und das hat einfach mit dem sportlichen Erfolg zu tun, also sich da an dem eigenen Schopfe herauszuziehen. Die Würzburger standen wirklich mit dem Rücken zur Wand schon und sich da am eigenen Schopfe herauszuziehen und einen guten Weg zu gehen. Deswegen sind für mich die Würzburg Baskets in dieser Saison eine der Gewinner.
Das war. Du hast immer zwei Hot-Takes rausgehauen, ne? Chemnitz in Würzburg nach der Saison.
Ja, okay. Was soll ich dir sagen? Soll ich jetzt erzählen, dass die Pro B für mich der Gewinner ist oder was? Also weiß ich nicht.
Die Pro B ist auf jeden Fall Big-Time-Loser, wenn du schaust, was da mit der Aufstiegsregelung ist.
Erzähl kurz.
Ne, das hast du ja mitgekriegt, irgendwie, dass keiner so richtig aufsteigt, ne? Gar keiner oder vielleicht Köln noch und alle ziehen die Anträge zurück, keiner kriegt eine Lizenz und Köln versucht jetzt noch irgendwie über die Zeltlösung sich da einzuklagen, aber das ist natürlich nicht gerade die beste Situation, die da gerade in der Pro B vorherrscht.
Das stimmt natürlich, aber das war jetzt einfach nur so random rausgesagt, aber hat scheinbar ja. einen Nerv getroffen bei dir. Ja. Die sind die Verlierer, Big Time sogar. Okay, dann lass uns zum Transfer-Update kommen, darauf warten alle mit Hochspannung und deswegen sollten wir gleich reingehen. Ich würde sagen, wir fangen von oben nach unten an und starten mal rein mit Würzburg. Ruppi, was ist in der letzten Woche passiert?
Jo, lass mich mal die Übersicht öffnen. Würzburg. Also, Lukas Wank bestätigt die Verpflichtung. Ich glaube, über ihn müssen wir nicht viele Worte verlieren. Die Qualitäten sind bekannt von ihm. Würzburg hat die deutschen Rotationen nochmal vertieft, mit Erfahrung aufgeplustert. Fabi Black spielt ja jetzt auch da. So, und dann haben wir zwei Spieler geholt, die in große Fußstapfen treten müssen. Mike Davis Jr. ist gekommen, ist ein neuer Guard, ist aus Istanbul gekommen. Und ja, wir hatten die Saison der Würzburger, du hast jetzt völlig zu Recht übrigens auch als Gewinner genannt. Das basiert seit Sascha Filipowski ja sehr stark auf Guards, die viel kreieren können, die auch viele Isolations laufen. Und da passt Mike Davis Jr. durchaus gut rein, weil er ein wirklich scoring-starker Guard ist, der sich seinen Wurf kreieren kann. Das klingt wieder nach einer absolut passenden, typischen Verpflichtung. Und zusätzlich, das ist, glaube ich, jemand, der eine noch wichtigere Rolle einnehmen muss, kommt nämlich Nelson Phillips aus Vršac in Serbien. Der muss Javon Bess ersetzen. Das wurde sogar in der offiziellen Pressemitteilung so wortwörtlich gesagt, dass es der Bess-Ersatz ist. Der Verteidiger des Jahres, einer der besten Spieler dieser Saison, einer der wichtigsten Spieler, eigentlich gar nicht zu ersetzen. Und Nelson Phillips wird jetzt diese undankbare Aufgabe übernehmen müssen, ist aber durchaus ein Akteur, dem es in Ansätzen zuzutrauen ist. Ich glaube, Javon Bess kann man nicht 1-1 ersetzen und die Leistung und die Qualität aufzubringen, wird wahnsinnig schwierig. Phillips ist aber ein vielseitiger Akteur und ein athletischer Akteur, der durch die Athletik eben auch defensiv einigen Schaden anrichten kann, der auch diese Schweizer Taschenmesser-Qualitäten besitzt, die Javon Bess ja zu einer Vielzahl hatte. Gute Verpflichtung, aber, und das spricht gar nicht gegen den Nelson Phillips, sondern für Javon Bess. Ich glaube, Javon Bess kann man nicht ansatzweise als eine Person ersetzen, wenn man Würzburg ist und die Spieler verpflichten kann, die Würzburg verpflichten kann.
Dann rüber zu Oldenburg, über die hatten wir es auch schon. Da ist jetzt Justin Jaworski am Start. Robert, der davor bei Heidelberg war, wir hatten das gecallt. Es ist so gekommen.
Ja, gepaart mit dem Abschied von Wheezy Russell. Das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon thematisiert. Also das ist schon so ein bisschen eine Zeitenwende in Oldenburg, würde ich sagen, dass man sich von Wheezy Russell getrennt hat, sich, ich will nicht sagen, für Gino Crandall entschieden hat. Den hat man ja
doch behalten. Kann man, glaube ich, genau so sagen. Würde ich jetzt so von außen betrachtet genauso sagen.
Gut. Mit Jaworski kommt natürlich jetzt ein weiterer scoring-starker Guard dazu. Wird spannend, welche Rolle er spielen soll in Oldenburg. Weil in Heidelberg hat er ja natürlich schon absolut das grüne Licht, wobei das fast schon untertrieben ist. Der konnte jeden Ball fliegen lassen. Ob das in Oldenburg wieder so sein wird, wie er sich da einfindet in dem System von Pedro Caius, das wird man sehen. Und sie haben aber auch noch einen Big Man aus Frankreich verpflichtet, Ruppi.
Ja, da gibst du an mich weiter, du Sack. Ja, dann geht's ja schon mal bei der Aussprache wieder los.
Matisse Dussault Jouvaux. So schwer ist es gut. Nicht, Freunde.
Gut, dann haben wir den Französisch-Experten. Der kommt von welchem Verein?
Saint-Quentin in Frankreich.
Saint-Quentin, sprechen die sich aus?
Hätte ich jetzt behauptet, keine Ahnung. Aber ich gehe mal ins Risiko, im Gegensatz zu euch, die sich da hintereinander verstecken. Er kommt aus...
Türkisch sprichst du bekanntermaßen ja auch sehr gut.
Ja, genau.
Er kommt auf jeden Fall aus dem französischen All-Star-Game. Da hat er mitgemacht. Kann jetzt nicht sagen, wie viel das zu bedeuten hat, aber... Immerhin ist er All-Star geworden und das spricht schon dafür, dass er einer der besseren Spieler der französischen Liga ist. Soll ein relativ harter Arbeiter sein, also ein physischer Spieler auch und ein guter Scorer, der auch Inside wie ein bisschen Outside scoren kann. Finde ich eine spannende Verpflichtung. Ist mal was anderes. Wir haben diesen Frankreich-Deutschland-Weg, Deutschland-Frankreich-Weg, den haben wir immer mal wieder dabei und häufig handelt es sich ja um Guards und jetzt haben wir mal einen Big Man. Mal schauen. Also bei Oldenburg kann es ja in vielerlei Hinsicht nur aufwärts gehen und mal sehen, was Mathis Dussault-Jouvaux dazu beiträgt.
Geht er doch noch ins Risiko. Chemnitz, die sind nicht ins Risiko gegangen. Die haben unter anderem Eddie Edigin verpflichtet. Da weiß man ziemlich genau, was man bekommt. Haben wir vorhin schon mal thematisiert in unserer Starting Five. Dann gibt's auch noch Roman Badim, den sie geholt haben, eher ein Talent. Was ich nicht ganz verstanden habe, Kasa Kajamikin geht nach Serbien und zwar zu einem Aufsteiger.
Das hat mich auch erstaunt, aber da kann es dann eigentlich nur einen Grund für geben, oder? Wenn man nach Serbien zu einem Aufsteiger geht.
Das Geld meinst Chemnitz du? Kommt.
Ja, Money also, Move? Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja,
aber also
was,
das meine ich jetzt, was einem Aufsteiger.
Denn, was soll Kasaka Džamikin sonst bei einem Aufsteiger in Serbien? Es wird ihm nicht, also es ist, ich komme auch glaube ich nicht aus Belgrad, kann jetzt nicht sagen, die Stadt ist geil oder ich meine, er hat auch gar keinerlei familiäre Beziehungen zu Serbien. Du kannst nicht behaupten, dass die Liga besser ist als die BBL, dass der Club besser ist als Chemnitz. Das ist, nur Geld ergibt Sinn. Also alles andere könnte ich nicht nachvollziehen.
Ja, ich auch nicht, aber bei einem, deswegen hatte ich mich auch gewundert, bei einem Aufsteiger aus Serbien, ob es da die...
Ja, haben die übrigens einen ganz charmanten Hauptsponsor.
Echt? Ja, zwei Monate.
Hauptsponsor Office Shoes.
Office Shoes, okay.
Hoffentlich müssen Kaka, Spartak, Office Shoes, Subotica. Geil.
Hoffentlich müssen sie die nicht auf dem Parkett spielen, diese Office Shoes.
Haben übrigens auch Matej Rudan verpflichtet, kennt der ein oder andere vielleicht noch aus seiner... Klar. Zeit bei den Bayern.
Scheint der Potenz dahinter zu sein.
Schauen wir mal, beobachten wir auf jeden Fall mal. Wer sich da mit Chemnitz messen kann, der ist auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht drauf, sag ich mal. Also budgettechnisch nicht schlecht. Tyler Ong wäre übrigens auch weg bei Chemnitz. Ansonsten haben die ja den Hauptkern zusammengehalten. Ziemlich spektakulär, dass sie die Spieler da so halten konnten. Kevin Yebo muss man natürlich noch schauen, was da passiert. Im weiteren Verlaufe jetzt. Dann schauen wir auch ganz kurz rüber nach Ludwigsburg. Da ist jetzt Jonas Wohlfahrt Bottermann offiziell bestätigt, genauso wie Brandon Tischler. Das wurde aber auch schon in der Pressekonferenz verraten. Da hatte ich nämlich explizit nach den beiden Spielern gefragt. Die beiden wurden dann mit einem Häkchen versehen. Also auch da schon. Und entsprechend haben wir die dort. Ich glaube, die Ludwigsburger sind jetzt auf den deutschen Spots ganz gut ausgestattet. Da ist noch die Frage, ob Johannes Patrick bleibt oder nicht. Der hat aktuell keinen Vertrag. Ansonsten sind sie da, glaube ich, sehr gut gepolstert mit Jörmann Polas.
Ist aber von auszugehen, dass er bleibt.
Genau, Johannes Patrick, Jacob Patrick und eben diese beiden. Dann bist du auf Deutsch sehr gut besetzt. Und dann geht es, glaube ich, jetzt in Richtung der Importspieler weiter dort. Dann schauen wir rüber nach Frankfurt. Und da gibt's ein paar interessante Neuzugänge. Nicht nur auf dem Feld, wie man hört. Aber Ruppi, hau erst mal raus.
Jo, Garay Seeb kommt vom Pro-A-Meister aus Karlsruhe. Grüße an Sascha Natschfer an der Stelle nochmal. Rückkehrer, ist guter Scorer, solider Playmaker. Der nächste Deutsche, mit dem die Skyliners ihre einheimische Rotation aufplustern. Chrissy Phillips ist uns auch bekannt, zuletzt aus Tübingen. Vielseitiger Forward, athletischer Forward. Sehr guter Verteidiger, bei ihm natürlich immer das Fragezeichen, ob er fit ist. Aber wenn er das ist, dann kann er der Mannschaft zumindest in der Defensive einiges geben. Timo Lahnmüller kommt auch aus Tübingen, also da haben sie im Doppelpack zugeschlagen. Und Lorenz Brennecke hat verlängert, glaube ich, sogar um 2 Jahre. Also das ist sehr, sehr wichtig für die. Das war ja auch eine Priorität in dieser Off-Season. Und ja, haben wir in Frankreich jetzt schon eine relativ tiefe deutschen Rotation mit einer breiten Qualität. Vielleicht auch bei Brennecke in einer Spitzenqualität. Garay Seeb muss man mal schauen, wie er sich jetzt in der BBL macht. Auf jeden Fall haben sie da schon gute Arbeit geleistet. Und jetzt kommen so langsam aber sicher auch die ersten Imports, beziehungsweise einige sind ja schon gekommen, beziehungsweise haben verlängert.
Das also, was auf dem Feld passiert ist. Und dann ist es ja ganz interessant, Fraport läuft am Ende dieses Monats als Hauptsponsor aus bei den Skyliners. Da wird also, das war ja schon länger klar, dass da das Name-Sponsoring und das Hauptsponsoring und alles da ausläuft bei den Frankfurtern. Offiziell ist noch nicht bekannt, wie es dort weitergeht. Es soll aber einen neuen Namen schon geben, der ab dann übernimmt. Es sind erste Anzeichen dafür zu entdecken, dass das möglicherweise Stuart for Kids sein könnte. Eine Hilfsorganisation, die dann dort das Ganze übernimmt. Ich weiß noch nicht genau, wie das dann in den Naming Rights aussieht. Da dürfen wir, glaube ich, gespannt sein. Aber Fraport ist dann ab dem 1. Juli quasi Geschichte bei den Skyliners, die ja dann nächstes Jahr auch Teil der Bundesliga sein werden. Da freue ich mich sehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Bonn, machen wir doch direkt weiter, oder? Robert, was hast du?
Angelo Allegri klingt nach einem italienischen Nationalspieler, kommt aber aus der G-League und ist Amerikaner. Es scheint ein guter Allrounder zu sein, sehr groß, vielseitig, ja, guter Ballhändler. Bin gespannt, wen Rule Morse dort wieder jetzt gescoutet hat. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Verpflichtung am Rhein.
Brian Fobbs währenddessen geht nach Italien. Ruppi, weißt du genau wohin?
War es Sassari? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay.
Aber wo wir bei Bonn sind, Ex-Bonn habe ich gerade gekriegt, Jeremy Morgan, weiß gar nicht, ob es schon offiziell ist, aber wechselt anscheinend von Buon nach Karsiaka.
Aha. Jeremy Morgan also nach Karsiaka. Hatten wir auch schon mehrfach hier bei uns im Podcast, dieses türkische Team.
Genau.
Apropos türkisches Team, bei Ludwigsburg, hätten wir noch ergänzen können, denn dort wird Silas Melson seinem Coach folgen und ebenfalls zu Darüşşafaka Istanbul wechseln. Das also noch da kurz ergänzend. Dann haben wir bei den Hamburgern eine Verlängerung und zwei neue Männer an der Seite.
Richtig, also die Verlängerung ist jetzt eine Proforma-Verlängerung, das hatten wir auch, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen. Haben sie auch selber schon gesagt gehabt in Pressekonferenzen. Bray Ivys Vertrag verlängert sich, wenn sie Eurocup spielen. War immer klar, dass sie Eurocup spielen. Jetzt ist es einmal offiziell gemacht worden, also ist jetzt auch klar, dass sein Vertrag für kommende Saison besteht. Das ist jetzt erwartungsgemäß. Dann wird, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zum 19. Mal Justin Gray sage, es ist Jared Gray, der kommen wird. Das ist kein Import-Profi, wie man vermuten mag, sondern ein gutes, junges, deutsches Talent, 19 Jahre, ein Forward, über 2 Meter groß, hat bei Ehingen gespielt in der abgelaufenen Saison, hat da auch einen wirklich guten Eindruck vermittelt, also dass er mindestens auf jeden Fall gehobenes Pro-B-Niveau hat, vielleicht sogar in der Pro-A schon mithalten könnte. Der, nehme ich an, wird als Doppellizenzler kommen, wird viel beim SC Ristwede spielen, soll aber auch mittrainieren und denke, wird auch die ersten Einsätze bekommen und zumindest auf der Bank auch regelmäßig setzen. Und ein spannender Spieler, der wahrscheinlich auch nach Hamburg wechselt, ist Kurkuat. Das ist ein Südsudanese, der Finals-MVP der zweiten spanischen Liga, großartiger Verteidiger, richtiger Monsterblocker, der wahrscheinlich dann so der Defensivanker unter dem Korb der Hamburg Towers werden soll. Spannender Spieler. Ich glaube, da ist so ein bisschen das Vorbild, ob gewollt oder ungewollt, aber es kann das Vorbild werden, Gilson Bango von den Basketball-Löwen, der auch aus Angola gekommen ist, der sich unfassbar gut entwickelt hat in den 2 Jahren und dann teuer verkauft werden konnte nach Saragossa. Also vielleicht wird das ein Weg, den wir künftig häufiger sehen mit sehr athletischen, großen afrikanischen Profis. Apropos Südsudan, kann ich mal ganz kurz einen Querverweis, einen kleinen Tipp geben. Es gab bei, ich glaube, der Weltspiegel läuft in der ARD, gab es eine Reportage am Sonntag vor dem deutschen Fußballspiel über Basketball im Südsudan. Der Südsudan ist ja für Olympia qualifiziert. Sehr, sehr interessant. Also einfach mal kurz in die Mediathek schauen. Dauert wahrscheinlich auch nur eine Viertelstunde oder so, aber es lohnt sich. Die Zeit kann man gut investieren.
Ist brutal interessant. Wirklich, habe ich auch schon gesehen. Auch gesehen, ne? Sehr, sehr, sehr cooles Ding, dass, wo auch rauskommt, dass die nicht mal eine Halle haben im Südsudan. Also es gibt es nicht. Die spielen quasi, die trainieren nur draußen bei 40 Grad. und weshalb dann natürlich auch das Land ist, wie es ist und warum das auch so besonders ist, dass sie sich jetzt für Olympia qualifiziert haben. Die deutsche Nationalmannschaft der Männer spielt ja gegen den Südsudan auch in der Vorbereitung in London, wenn ich es richtig weiß, in diesem USA Basketball Showcase. Das ist auf jeden Fall der Südsudan auch mit dabei. Okay, dann lass uns rübergehen zu Bamberg. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Keyshawn Fiesel, den hatten wir schon verkündet. Der kommt aus Rumänien. Was ist das für ein Typ, Ruppi, was da die Bamberger bekommen haben? Vielleicht kurzer Abriss.
Also Keyshawn Fiesel aus Rumänien von Voluntari ist ein Big Man, den sie geholt haben. Spannend, dass der Rumänien auf dem Scouting-Radar ist. Guter Rebounder in erster Linie und kann auch ein wenig werfen. Kann ich jetzt noch nicht ganz so viel von sagen, aber liest sich auf jeden Fall vernünftig. auf wen ich mich richtig freue, weil der ist jetzt, glaube ich, noch nicht offiziell bekannt, ist Noah Locke oder Locky. Ein Amerikaner, hat zuletzt in Szeged gespielt in Ungarn. Topscorer der Liga mit 22 oder 23 Punkten. Also das ist ein durchgeknallter Scorer. Richtig wild. Da waren Spiele dabei, zweimal 41 Punkte in Folge. Ich glaube einmal 44, 38. Also der Typ weiß auf jeden Fall, wo die Körbe hängen. Und jetzt kommt es wahrscheinlich darauf an, dass ihn Tono Gavel so ein bisschen kanalisieren kann, wie er das macht. Aber auf den freue ich mich auf jeden Fall extrem. Ja. Und weg von Bamberg gehen, der von eben mir fast fälschlicherweise erwähnte Justin Gray und Malik Johnson. Und apropos weggehen, in einer Minute muss ich auch weggehen, weil dann meine Morgenkonferenz bei der Arbeit beginnt. Also würde ich mich an der Stelle schon mal verabschieden von euch.
Mach das ruhig. Bleib gerne noch weiter hier im Call drin. Wir brauchen nämlich noch deinen Upload.
Ja, ja, ich mach das Mikrofon aus, aber an euer schon mal.
Danke dir, Ruppi, auf jeden Fall bis hierhin. Und Robert, wir machen jetzt einfach den Kasten hier noch zu, denn wir haben noch ein paar Teams, bei denen sich auch noch was getan hat. Unter anderem bei Heidelberg. Nur ganz kurz bei Bamberg. Noah Locke kommt aus Ungarn. Keyshawn Fiesel aus Rumänien. Also da wird weiterhin aus kleinen Ligen gescoutet und dann gehofft, dass es da den großen Wurf gibt in der eigenen, im eigenen Trikot dann später. Okay, dann lass uns weitergehen nach Heidelberg. Ozon Osinihi kommt da unter anderem. Was können wir von dem erwarten?
Ich glaube, er soll der Anker in der Defensive sein im System der Academics. Ist ein großer Center, defensiv stark, sehr guter Shotblocker. Zumindest sagen das die Zahlen. Werden wir uns anschauen, den Kerl. Genauso wie Bakary Dibba, ein weiterer Spieler, der Danny Jansson folgt, spielte vergangene Saison in Karlsruhe, gehörte aber den Tigers Tübingen, war dorthin nur ausgeliehen und macht jetzt den Schritt mit seinem Coach Danny Jansson in die erste Liga zu den Academics Heidelberg.
Ja, Meister geworden mit Karlsruhe in der Pro A, athletischer Spieler, der da mit nach Heidelberg passt. Die Heidelberger schon relativ weit, finde ich, für den Zeitpunkt des für den Zeitpunkt aktuell mit ihren Spielern, wie viel sie da schon haben. Danny Jansson hatte da ja ein paar auch aus Heidelberg mitgenommen, unter anderem Matteo Šerić, den wir ja schon vorhin auch in der erweiterten Top 5 mal genannt haben. Erol Ersek übrigens auch und. Okay, dann weiter nach Ulm, denn dort gibt's ein neues Top-Talent, Robert.
Ja, vielleicht der designierte Nachfolger von Juan Núñez. Ben Saraf heißt der gute Kerl, Israeli. Wieder Spielmacher, das zieht sich so ein bisschen durch bei den Ulmern, nach Killian Hayes, nach Juan Núñez, jetzt der nächste blutjunge Spieler, Jahrgang 2006, der mit einer Größe von 1,97 eigentlich so diesen Prototyp des europäischen Point Guards verkörpert. Groß, Spielverständnis extrem gut ausgeprägt, hat auch beim Adidas Next Generation Tournament in den letzten Jahren wirklich gut gespielt, viel gescored, aber auch viele Assists verteilt. Der soll in Ulm reifen und auch, wie seine Vorgänger, den nächsten Schritt wagen.
Der europäische Point Guard finde ich deswegen interessant, weil das ja wirklich dann auch Euroleague-Maße sind, Gardemaße für einen Point Guard 1,97. Wir kennen ja den Trend in der BBL, dass es da gerne mal kleiner wird, hängt natürlich mit dem Geldbeutel zusammen, denn Größe kostet im Basketball, gerade auch auf den Guard-Positionen. Und da also einer der nächste Euroleague Prospect, wenn wir so sagen wollen, den die Ulmer sich da an Land gezogen haben und der dann dort die Verantwortung bekommt. Finde ich sehr, sehr interessant, auch mit Ty Harrelson dann im Hintergrund, wie der auch dann mit den Talenten arbeitet. Bei Juan Núñez ist noch nichts offiziell, aber es liegt zumindest nahe, dass er nach dieser Saison nicht mehr in Ulm spielen könnte, denn sowohl der NBA-Draft wartet ja, wo er aktuell in den Mock-Drafts irgendwo spät in der zweiten Runde gepickt wird, wenn überhaupt. Aber ich glaube eher, dass diese europäische Karriere das ist, was für Juan Núñez auf dem Plan steht.
Wurde ja auch schon mit dem FC Barcelona zumindest mal in Verbindung gebracht. Exakt. Eine Rückkehr in die spanische Heimat. Kommt ja aus der Schule von Real Madrid ursprünglich. Da werden wir sehen, wohin dann die Reise gehen wird.
Dann rüber zu Braunschweig, die einen neuen Mann höchstwahrscheinlich verpflichten werden. Ich glaube, offiziell ist es noch nicht, aber Gavin Schilling soll dort anklopfen.
Soll dort anklopfen, ja. Ein physisch starker Center, wir kennen ihn aus der BBL. Hat eine lange Geschichte, danach in Frankreich gespielt. Ja, glaube ich, wäre mit seiner Erfahrung schon eine Verstärkung für diese junge Braunschweiger Mannschaft.
Ja, wir kennen ihn noch aus seiner Zeit, unter anderem bei Braunschweig. Also es ist ein Comeback für Gavin Schilling. Brutal athletischer Spieler, wie du es auch schon gesagt hast. Den Hauptteil oder den großen Teil jetzt seiner Karriere nach Deutschland hat er dann in Frankreich. Ich glaube zuletzt kurz in Italien, auch in der Türkei hat er kurz gespielt. Kommt damit also mit einem dicken Haufen an Erfahrung zu den Braunschweigern, die ja sich zumindest für den FIBA Europe Cup beworben haben, die dort gerne spielen würden, die den frei gewordenen Platz der EWE Baskets Oldenburg übernehmen möchten.
Ja, und es sieht so aus, als könnte das vielleicht sogar funktionieren als Tabellenzwölfter, denn die Hamburg Towers, die auch in diesen Tabellenregionen abgeschlossen haben, spielen ja im Euro Cup. Dementsprechend könnte es sein, dass dieser frei gewordene Platz tatsächlich nach Braunschweig geht.
Ja, und sie hätten sich, glaube ich, auch nicht beworben, wenn es nicht die Chance gegeben hätte. Sie haben das also da auch recht kurzfristig, wie man gelesen hat, hat sie die überraschende Nachricht getroffen, dass sie möglicherweise international spielen können. Und ich finde es auch gut an diesem Standort, dass sie international spielen möchten, weil das ja auch deine jungen Spieler total weiterbringt. Also wenn du die Idee hast, Spieler weiterzuentwickeln, kann dir eigentlich nichts Besseres passieren, als dass du sagst, dann spielen wir auch noch international. Dann hast du nochmal ein zusätzliches Asset im Spieler-Recruiting, wo du sagen kannst, hey, ihr dürft hier FIBA Europe Cup spielen bei uns, kommt doch zu uns, während ihr euch hier entwickelt. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige in diesem Zusammenhang und extrem Gute auch für Braunschweig. Ich glaube, denen tut das richtig gut, wenn die sich das leisten können, in Anführungsstrichen, FIBA Europe Cup zu spielen. Wir haben das vorhin schon mal ganz kurz thematisiert, dass man damit eigentlich kein Geld verdient. Dann ist das natürlich eine richtig geile Sache, gerade in der Entwicklung von jungen Spielern. Dann kommen wir nach München, Robert, natürlich zu deinem Stammterrain. Und da gibt's eine Vermeldung und ein zweites hartnäckiges Gerücht.
Ja, wir haben vermeldet, dass Elias Harris den Bayern erhalten bleibt. Vertrag wurde nach unseren Infos verlängert. Vielleicht auch jetzt wenig überraschend, denn der hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ein extrem zuverlässiger Profi. Den kannst du sowohl in der Euroleague als auch in der BBL immer aufs Feld werfen. Er ist immer da, bringt Physis, bringt Rebounding, bringt Punkte unterm Korb. Daher Elias Harris, eine solide Bereicherung des Münchner Kaders. Ja, und das von dir angesprochene Gerücht, das sich hält, ist das Interesse Partizan Belgrads an Weltmeister Isaac Bonga. Unser Stand der Dinge ist der, dass es dieses Angebot zumindest gibt, 2 Jahre Partizan, aber noch keine Entscheidung gefallen ist. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ihn die Bayern auch halten wollen. Das ist wenig überraschend, aber dass er mit seiner Vielseitigkeit, mit seiner Größe, mit seinen Ballhandling-Skills natürlich auch das Interesse anderer Teams auf sich zieht, ist genauso wenig überraschend. Und ich glaube, das wird einfach noch ein bisschen dauern, bis hier eine endgültige Entscheidung dann gefallen ist, wo es für Isi Bonga in der kommenden Saison weitergeht.
Perfekte Voraussetzung für Isi Bonga. Gute Voraussetzung. Ja, ich glaube, in einer guten Verhandlungsposition da. Alle wollen dich. Du kannst es dir ja am Schluss aussuchen. Du hörst dir die Gedanken und die Angebote mal an und schaust dann weiter. Partizan ist natürlich auch schon was dich locken kann, glaube ich. Also alleine, wenn du die Stimmung, wenn du weißt, du spielst 17 Mal Euroleague in der Stimmung, oder halt in der neuen im neuen SAP-Garden. Auch das ist sicherlich ein Argument. Also da gibt's, glaube ich, schlechtere Positionen wie die aktuell von Isi Bonga. Wäre natürlich für die BBL extrem bitter, wenn man so einen guten Mann verlieren würde wie Isi Bonga. Und für die Bayern übrigens auch. dann lass uns noch einmal ganz kurz nach ganz in den Norden abbiegen. Dort haben wir schon gesagt, Tyler Nelson ist nicht in den Planungen des neuen Coaches mit inbegriffen. Da wird es höchstwahrscheinlich zur Trennung kommen. Ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist, aber das wird so passieren. Da haben sich beide Seiten darüber verständigt. Jetzt Dominik Lockhart und Elias Baget, die mit am Start sind in Rostock, die ihr auch gecallt habt, ihr zwei.
Ja, verstärken die deutsche Rotation, die, wir haben es in der letzten Woche thematisiert, sehr solide aussieht. Und Rostock, glaube ich, will einfach jetzt in der kommenden Saison wieder in ein ruhigeres Fahrwasser gelangen. Nicht so lange überhaupt im Abstiegskampf stecken, am besten gar nicht. Ja, und dann wieder angreifen und an ihre gute Premierensaison in der BBL anknüpfen.
Findest du die Rotation auf Deutsch solide? Also ich meine, der Coach hat einen defensiven Ansatz, auch deswegen hat das mit Tyler Nelson nicht weiter geklappt oder ist zumindest da daran gescheitert. Aber also wir haben...
Ich finde sie solide. Wir haben Robin Amaze, das ist ein erfahrener Spieler. Wir haben mit Till Gloger und Sid Marlon-Theis zwei große Spieler, die bewiesen haben, dass sie Entlastungsminuten geben können. Dominik Lockhart ist ein Spieler, der auf jeden Fall für 20 Minuten gut ist in der BBL. Und dann müssen eben die Import-Profis passen. Also für eine Rotation aus 10 Spielern, gepaart mit ein paar Talenten, die sie in Rostock auch haben, glaube ich, ist das ein solider Bundesliga-Kader, den die sich da hinstellen werden. Sie haben keinen europäischen Wettbewerb zu spielen, also für 34 Spieltage BBL finde ich das solide. Ist jetzt nicht atemberaubend, dass man sagt, wow, die Seawolves haben hier richtig aufgerüstet, was die deutschen Spots angeht, das nicht, aber ich glaube, sie haben einen wichtigen Kern zusammengehalten und jetzt mit Lockhart auch wirklich einen erfahrenen, guten deutschen Spieler dazu
bekommen. Ja, ich frage nur deshalb, weil du halt, also klar, wenn du dich auf die Defensive konzentrierst, dann kannst du bestimmt welche da, also auch Spieler davon verargumentieren. Aber wenn es halt um den offensiven Output geht, dann hast du halt da wirklich stark eingeschränkte Spieler. Ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber das ist, wenn wir auf die Zahlen gucken, Sid Marlon-Theis macht in 15 Minuten 4,5 Punkte, Till Gloger liefert 4,6, die liefern noch ein paar Rebounds dazu, 1,5 und 2,3. Robin Amaze, seitdem er in Rostock ist, auch nicht in der Form, in der wir ihn auch schon gesehen haben, mit seinen 6,1 Punkten in 18 Minuten. Hat aber natürlich defensive Fähigkeiten, das stimmt schon, aber offensiv, theoretisch sind sie da. Wir haben sie schon häufiger gesehen in der BBL, aber in den letzten Jahren nicht so richtig. Dazu einen Dominik Lockhart, der offensiv quasi non-existent war bei Chemnitz. Und ein Elias Baget, der beim Absteiger eine Backup-Position hatte, den du da jetzt holst, der sicherlich talentiert ist. Und wenn du ihm genug Minuten und Vertrauen gibst, die auch mal Spiele machen kann, wo er mal zweistellig scored. Aber insgesamt, du weißt, worauf ich hinaus möchte, finde ich, ist das für mich eine der schwächsten deutschen Rotationen, wenn ich so in die Liga bisher hineinblicke.
Du meinst, man muss beim Basketball hin und wieder auch den Ball in den Korb
werfen? Genau, also wenn du nur 32 Punkte zulässt, dann schaffst du es mit 33 zu gewinnen, aber es wird, glaube ich, schwierig in einer scoringlastigen BBL, wenn deine deutsche Rotation quasi auf dem Scoreboard recht wenig auftaucht, sagen wir es so. Es müssen ja 6 dabei sein. Also selbst wenn du nur eine 8er-Rotation die Saison durchziehst und sich keiner verletzt, musst du zumindest mal irgendwie 2 haben, die dir auch mehr als ein paar Pünktchen liefern. Aber wir werden das genau beobachten, da bei den Rostockern. So, dann sind wir jetzt fast am Ende angekommen. Wir haben allerdings für euch noch eine Kategorie.
Der Tipico-Tipp der Woche.
Ja, und ihr wundert euch jetzt, hä? Tipico-Tipp der Woche? Bis Olympia ist es doch noch ein bisschen weit. Wir haben schon drüber gesprochen, dass die Basketball-Saison vorbei ist. Was wollen die denn jetzt noch tippen? Gar nichts. Wir wollen nichts tippen.
Wir tippen auch nicht. Ist vielleicht auch besser so.
Also, der Tipico-Tipp der Woche wird in dieser Woche aufgelöst. Wir haben mit unserem Presenter nochmal Rücksprache gehalten und die haben gesagt, komm, wir erhöhen euren Gewinn nochmal auf runde 1000 Euro, dass ihr den schön verteilen könnt. Und das machen wir auch und unseren Gewinn werden wir sponsern oder spenden in dem Fall an Basketball Aid. Eine schöne Sache, glaube ich, eine gemeinnützige Organisation, die sich gleichzeitig auch um Basketball kümmert. Also diese Kombination, die war uns wichtig und entsprechend gehen die 1000 Euro von Tipico an Basketball Aid. Das war es dann zum Tipico-Tipp der Woche, den es dann damit auch zum letzten Mal gegeben hat. Und ja, da sind wir zumindest mal froh, dass wir wirklich auch diese 1000 Euro dann spenden können an Basketball Aid. Ja, Robert, dann Würde ich sagen,
verabschieden wir uns in die Sommerpause.
Mini-Sommerpause.
Mini-Sommerpause. Wir werden eine Woche vermutlich aussetzen und uns dann Anfang Juli nach dem Spiel der deutschen Basketballnationalmannschaft gegen Frankreich wieder melden. Mit vollem Fokus Olympische Spiele in Paris.
Ab da werdet ihr dann alles zu Olympia erfahren. Da wird es übrigens auch ein ziemlich geiles Heft geben von Big dazu. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Falls ihr das nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt tun, respektive euch dann kaufen. Über unsere Homepage ist das möglich. Ich packe euch den Link in die Shownotes rein. Da werdet ihr alles erfahren zum olympischen Turnier im Basketball der Frauen, der Männer und natürlich im 3x3 auch. Es gibt viele Porträts über einzelne Spieler. Es gibt Beschreibungen zu den einzelnen Mannschaften, wie die spielen. Und es gibt auch ein riesengroßes Gewinnspiel. Das können wir jetzt schon mal hier so ganz leicht einfließen lassen. Also auch da seid ihr voll versorgt. Wir sind dann also für euch übernächste Woche wieder da, dann mit vollem Fokus in Richtung Olympia, mit guten Gesprächspartnern, mit allen Infos, die ihr braucht. Und dann verfolgen wir das Turnier natürlich auch hautnah für euch. Das war's von hier. Ich sage vielen Dank für eine wunderbare und mega schöne Saison mit euch beiden, mit Robert und Rupert und euch natürlich, euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Danke für eure Treue, hat großen Spaß gemacht mit euch, und wenn ihr irgendwelche Vorschläge für uns habt, Themen oder Verbesserungen, dann jederzeit her. Slidet in unsere DMs, schreibt uns und dann werden wir uns darum kümmern. Macht's gut, danke Robert.
Danke, Stacki. Danke, Rupi, der zumindest bildlich zurückgekehrt ist an unseren Aufnahmetisch. Aber ich befürchte, er hört uns nicht. Vielleicht auch besser so, dass wir den Tipico-Tipp der Woche ohne Rupi gestaltet haben.
So ist es. Macht's gut und bleibt sportlich. Bis bald. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Die Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.